herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, deinem Nummer 1 Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich begleite dich durch deinen Kinderwunsch. Ich sorge dafür, dass du deine Kinderwunschzeit mit mehr Leichtigkeit und mehr Vertrauen verbringen kannst und dass du wieder bei dir selbst ankommst und dich nicht in diesem ganzen sehr herausfordernden Prozess verlierst. Und das mache ich in meinen 1:1 Coachings. Da begleite ich dich ganz eng, ganz intensiv, ganz exklusiv. Außerdem mit meinem Online-Kurs, mit meinem Journal und durch diesen Podcast. Ja, und in diesem Podcast geht es ja häufig auch um die Schicksale von anderen Frauen, und zwar in der Reihe Mein Kinderwunsch. In dieser Reihe erzählen andere Frauen von ihrer Kinderwunschzeit und so auch Lisa. Zu Lisa werde ich gleich noch etwas mehr sagen, beziehungsweise die E-Mail vorlesen, die sie mir geschickt hat, weil da steht schon ganz, ganz, ganz viel da drin, was du über sie wissen darfst und musst im Voraus. Bevor wir aber da starten, möchte ich dir noch sagen, dass du die Chance hast, bei einem Webinar von mir dabei zu sein. Das ist am 7. Dezember, das ist sonntags. Wir machen das sonntags abends. Ja, und du findest alle Infos dazu in den Shownotes von dieser Podcast-Folge. Da kannst du dich mal einfach reinklicken. Und jetzt lese ich dir die E-Mail vor, die mir Lisa geschrieben hat. Und zwar, sie hat geschrieben: Liebe Sandy, ich hoffe, es geht dir gut und du nimmst weiterhin meinen Kinderwunsch-Podcast-Folgen auf. Ich bin mittlerweile in der 25. Schwangerschaftswoche und würde mich riesig freuen, bei dir im Podcast meine Geschichte zu teilen, um anderen Frauen, die in einer ähnlichen Lage sind, wie ich es war, Mut zu machen, diesen besonderen Weg des Kinderwunsches und der Eizellspende zu gehen. Kurz zu mir, ich bin 44 Jahre alt, habe schon 3 genetisch eigene, natürlich empfangene Kinder aus erster Ehe und bin jetzt nach 3,5 Jahren Kinderwunsch mit neuem Partner, nach etlichen kläglichen Versuchen mit eigenen Eizellen, in Klammer Wechseljahre, schlechtes Sperma, AMH von 0,03, im 3. Versuch mit gespendeten Eizellen schwanger geworden. Ich bin ein feinfühliger, spirituell ausgerichteter Mensch und habe mir ehrliche Gedanken gemacht, bevor ich den Schritt der Spende gegangen bin. Ich habe mich in dem Zusammenhang sowohl mit der Sinnfrage auseinandergesetzt, in Klammer, darf ich Leben erschaffen lassen, was es so nie geben würde, oder was bedeutet das für mich, meinen Mann, meine Kinder und auch für das entstehende Kind. Wie auch das Ganze aus Seelensicht betrachtet, in Klammer, da ist eine Babyseele, die will zu mir und braucht einen Körper, der durch die Spende geschaffen wird. Darüber hinaus kenne ich viele der gängigen KIWU-Probleme, Negativüberzeugungen, diverse Phasen des Kinderwunsches etc. mit Versagensgefühlen, Gedankenkarussell, Persönlichkeitsoptimierung, Lebensstilanpassung, Scham und so weiter. Ich bin heute sehr froh, dass diese Zeit hinter mir liegt und uns liegt, will dann nie wieder hin und bin manchmal sehr erschrocken darüber, welchen Weg wir hinter uns gebracht haben und wie oft ich über meine Grenzen gegangen bin, in Klammer Medikamente, Narkosen, Geld, Zeit, Gesundheit etc. Ich bin trotzdem sehr dankbar für die Möglichkeit der Unterstützung durch Kinderwunschexperten und darüber dadurch schwanger geworden zu sein. Ich freue mich sehr, unser Baby kennenzulernen und bin gespannt, wer da zu uns kommt, denn anders als bei meinen 3 anderen Kindern ist es in jedem Fall trotzdem. Ja, diese E-Mail hat mir die liebe Lisa im Voraus geschickt und ich glaube, das war jetzt einfach auch schon ein gutes Intro, es hat sie gut vorgestellt und ja, wir sprechen jetzt über ihren Weg, über ihre Kinderwunschreise und da kannst du dir sehr, sehr viel daraus mitnehmen, weil Lisa wirklich ein sehr reflektierter, sehr lebensfroher Mensch ist und ja, das wirst du merken, die Energie schwappt wahrscheinlich auch zu dir über und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude, viel Inspiration, viel neue Impulse beim Hören. Hallo liebe Lisa, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du in dem Podcast bist und heute über deine Reise erzählst. Ich habe jetzt gerade eingangs ja schon deine E-Mail vorgelesen, die du mir geschickt hast. Das heißt, die Frauen wissen schon ein bisschen was über dich. Aber da gibt es natürlich noch sehr, sehr viel mehr und es gibt sehr viele Anschlussfragen, auf die gehen wir heute alle ein. Also erstmal herzlich willkommen heute hier im Podcast.
Liebe Sandy, ich danke dir so sehr von Herzen, dass du mir diesen Raum hier heute gibst. Und ja, vorweg geschickt habe ich immer, wenn ich meinen Kinderwunsch gehört habe, mir vorgestellt, dass ich selber einmal dir meine Geschichte erzähle und mit den ganzen Frauen da draußen meine Geschichte teile. Und das ist irgendwie so Magic, dass es jetzt in echt so ist.
Ja,
Genau.
Full
Und
Circle Moment.
yes. Genau. Ich habe das gestern meinen großen Kindern erzählt. Genau, das habt ihr ja eh schon auch im Intro erfahren. Und da war das so krass, ich bin echt im Podcast. Also, die waren natürlich schwer beeindruckt, dass ich das überhaupt mache. Und ich war schwer beeindruckt, dass es soweit ist, dass ich das jetzt erreicht habe, sozusagen. Also, dass mir das geschenkt wurde, jetzt meine Reise zu erzählen. Ja.
So schön. Wie alt sind denn deine großen Kinder?
Mein großer Sohn ist 16. Meine Tochter ist 13 und mein kleiner Sohn ist 9 und wird 10.
Wow, okay. Und du
Genau.
bist jetzt in der wievielten Schwangerschaftswoche?
Oh Mann, ich habe es tatsächlich fast, ich glaube in der 29. Nee, ich bin in der 28. komme in die 29. oder irgendwie so in dem Dreh, genau.
Mhm. Ja, irgendwann hört man ein bisschen auf zu zählen, so hinten raus.
Ja, also genau, also wenn man eine Kinderwunschreise hinter sich hat, merkt man sich das eigentlich besser, wie wenn man das nicht hat. Aber jetzt ist mir tatsächlich auch passiert, es nicht mehr ganz. Aber ich glaube, ich bin in der 28. komme in die 29.
Okay. Ja,
Genau.
Lisa, stell dich, also wir wissen ja schon ein bisschen was über dich, aber so wer bist du heute, so als Frau, als Mama, als Partnerin? Stell dich da nochmal vor.
Genau. Also ich beschreibe tatsächlich einmal ein ganz bisschen, wo ich wohne und wie ich wohne. Also ich bin ursprünglich in Deutschland geboren, habe da auch viele, viele Jahre gelebt, bin irgendwann mit meiner ganzen Familie auf die Alp gegangen und habe Kühe gemolken. In Deutschland sagt man eher Alm, hier in Österreich sagt man Alp. Das haben wir 2 Sommer lang gemacht und dann nach dem 2. Sommer habe ich mich tatsächlich von dem Papa meiner Kinder getrennt und bin dann im Jahr darauf alleine auf eine Alp gegangen und bin dann im Prinzip hier kleben geblieben. Hier, das ist Österreich. Wir wohnen ziemlich dicht am Bodensee, grenznah zu Deutschland, auf einem Bio-Bergbauernhof, haben Kühe, Ziegen, Pferde, Hunde, Katzen und es ist ziemlich kitschig. Neulich hat mich ein Gast gefragt, ob ich eigentlich noch das realisiere, wo ich wohne. Jein, manchmal schon und oft. Es ist natürlich für mich normal mit den Bergen und dem. Es ist schon ein bisschen wie bei Heidi. Genau. Und wie eben schon erwähnt, also ich habe 3 Kinder mit einem anderen Mann bekommen dürfen, bin dafür im Nachhinein 1000 Millionen Mal dankbar. Kann man sich vorstellen, wenn man, ja, wenn man eigentlich erst hinterher realisiert, was für ein krasses Geschenk das ist. Genau. Und bin dann in dem Sommer, wo ich alleine auf die Alp gegangen bin, habe ich eben meinen neuen Mann kennengelernt und bin dann im Prinzip hier nicht mehr weggegangen. Hatte noch so eine Übergangszeit, wo ich teilweise in Deutschland gelebt habe und teilweise hier. Und jetzt wohnen wir eigentlich fix hier. Und da ich damals schon 39 war, ich bin heute 44, irgendwie wusste ich, meine biologische Uhr tickt. Also man muss dazu sagen, dass ich das dritte Kind, vor dem dritten Kind habe ich mit 33 plötzlich meinen Regel nicht mehr bekommen und habe dann so eine hyperplasierte Gebärmutterschleimhaut entwickelt. Da blutet man so stoßweise und kriegt aber eigentlich seine Tage nicht mehr. Damals stand schon im Raum frühzeitig Wechseljahre und ich so, genau, mit 33, schön verdrängt. Das haben wir dann recht gut hingekriegt mit Progesteron. Da bin ich dann eben auch nach einem halben Jahr schwanger geworden. Damals war das für mich total schlimm. Heute denke ich, halbes Jahr easy. Aber ich wusste sozusagen damals schon, okay, mit dem Kinderkriegen ist vielleicht endlich oder ist vielleicht nicht so einfach. Auf jeden Fall, als ich mit meinem heutigen Mann zusammengekommen bin, habe ich ziemlich schnell eigentlich beschlossen, ich möchte mit dir ein Kind. Er ist kinderlos, genauso alt wie ich. Und es war irgendwie klar, wir warten nicht so lang. So egal, was aus uns wird, aber die biologische Uhr tickt. Und wenn wir in 3 Jahren denken, ach ja, jetzt haben wir uns so zusammen gegroovt und möchten noch ein Kind und dann ist es zu spät, ist blöd. So, und deswegen haben wir, genau, jetzt habe ich mich eigentlich vorgestellt. Jetzt bin ich schon sozusagen in der Chronologie. Ich habe mir
Genau
das hier auch ein bisschen
richtig. Ja.
aufgeschrieben, meine wichtigsten Punkte. Habe so gedacht, krass, schon ganz schön viel passiert in der Zeit. Genau, also wir haben dann tatsächlich nach einem halben Jahr schon mit der Verhütung aufgehört und irgendwie bin ich davon ausgegangen, ich werde gleich schwanger. Ja, dem war nicht so. Ich war dann auch bei meiner Frauenärztin und hatte dann, also sie hat alle Werte abgenommen, bis auf den AMH-Wert. Und laut ihr war das auch alles irgendwie schick. So, und ich hatte sogar auch im Ultraschall einen Follikel, der bald springen sollte und so, das sah alles wirklich gut aus. Genau, und dann passierte aber nichts und dann ist tatsächlich mein Mann auch direkt im Mai, also wir sind im November 2021, haben wir mit der Verhütung aufgehört und im Mai 2022 hat er ein Spermiogramm machen lassen und da war alles gut bis auf die Form. Ich weiß jetzt diesen Ausdruck da nicht mehr, wie der heißt. Er hat nur 2% normal geformte Spermien und das ist unter dem Normbereich. Und da hat der Urologe gesagt, Ihre Partnerin ist ja auch schon ein bisschen älter und so, gehen Sie mal vielleicht direkt in die Kinderwunschklinik. Das haben wir dann auch im Sommer gemacht. Der Arzt hat dann ist gar nicht so sehr auf dieses Spermiogramm eingegangen. Der hat vor allen Dingen auf mein Alter gepocht. Sie sind alt. Ich bin da reingegangen, war eigentlich noch relativ jung und bin rausgegangen und war uralt.
Ja,
Und dann haben wir das erstmal so hingenommen, dass er eben gesagt hat, also in unserem Fall würde er eben eine ICSI empfehlen. Und irgendwie haben wir gesagt, okay, wir warten jetzt aber noch bis nach dem Sommer. Im Sommer war so viel und genau, das haben wir dann gemacht. Und dann sind wir im Oktober, haben wir mit der ersten Stimulation gestartet. Und man braucht, wenn man noch nicht verheiratet ist, braucht man diesen Notariatsakt. Also zumindest das hier in Österreich so.
Ja.
Und dann hatten wir hatten stimuliert. Es stand schon der Termin fest für die Eizellentnahme. Oh Mann. Und wir hatten auch den Termin beim Notar. Wir waren in Bregenz vor der Kinderwunschklinik sozusagen. Wollten gerade einen Kaffee trinken gehen, waren total happy. Kriegen wir einen Anruf vom Notar. Ja, also wir können Ihnen leider diesen Notariatsakt da nicht ausstellen, weil Sie sind ja noch verheiratet. Und das war so krass, weil ich habe daraus keinen Hehl gemacht. Also ich war Entscheidung, sowas, also wir haben ja das Trennungsjahr abgewartet, dann dauert die Scheidung ja ewig. Und ich dachte, die Ärzte wissen das. Und mich hat aber nie jemand gefragt, oder vielleicht wissen die das selber nicht, dass das halt nicht geht. Du darfst als Frau nicht verheiratet sein, als Mann schon. Also der
Naja.
Mann. Mein Mann hätte verheiratet sein können mit einer anderen Frau und hätte mit mir diesen Prozess. Ja, das hat was mit dieser Vaterschaftsdingsbums da zu tun. Egal.
Ja.
Auf jeden Fall saßen wir da und dachten, okay. Also man muss dazu sagen, wir waren in der Stimulation und es ist ein Follikel ist herangereift bei voller Dosis
Uff, okay.
Hormone.
Ganz kurz,
Das war,
Lisa,
ja.
diese Sache mit dieser notariellen Geschichte, das ist
Ja.
eine österreichspezifische Geschichte, oder?
I don't know, ich weiß es nicht. Ich war halt nie
Weil,
in Deutschland im Kinderwunsch. Ich
ja.
weiß nur, dass wir halt wir mussten unsere Partnerschaft notariell beglaubigen lassen. Also es kann gut sein, dass das nur in Österreich so ist.
Um diesen Prozess, die ICSI generell machen zu können oder um eine Zuzahlung zu bekommen von den
Nee,
Krankenkassen?
gar nichts. Also da wir dann schon über 40 waren, waren wir eh totale Selbstzahler und es ging nur darum, dass das rechtlich erlaubt ist, dass wir zusammen auf diesem Weg ein Kind bekommen. Dazu musste die Partnerschaft hier in Österreich eingetragen sein. War eingetragen, nicht eingetragen, sondern notariell beglaubigt sein. Also man geht da zum Notar und sagt, man ist ein Paar. Ich weiß gar nicht, was wir da letztendlich dann erbringen mussten. Wir haben das dann ja irgendwann gemacht, als die Scheidung durch war. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, was wir da. Das war nicht spektakulär. Das war einfach nur, dass da jemand gewesen ist, der bezeugt, dass wir ein Paar sind. So.
Okay.
Und da sind dann so Klauseln drin, dass man freiwillig zusammen ist und nicht
Ja.
niemand einzwingt oder so.
Ja.
Genau, das.
Okay.
Genau.
Und dann habt ihr den Anruf bekommen, das geht nicht.
Genau.
Und ihr wart aber schon mitten in der Stimulation. Es hat sich
Total.
sowieso nur ein Follikel
Ja.
gebildet, trotz voller Stimulation.
Ja.
Okay.
Genau. Also das war also am Anfang so einer Reise. Ja, viele von euch kennen das vielleicht. Weiß man einfach noch nicht so viel und man denkt, ein Follikel, das reicht, weil eine Eizelle, das ist ja potenziell ein Baby. Deswegen waren wir total froher Hoffnung und das war uns egal, dass es nur einer war. Aber ja, der war quasi ja, 4, 5 Tage vor Punktion oder so. Also es war genau. Und dann haben wir Folgendes gemacht. Wir waren erst ein bisschen irritiert, dann haben wir uns geschüttelt und das alles irgendwie, ja, also so bin ich tatsächlich auch konstituiert, Gott sei Dank, dass ich relativ schnell eine Lösung finde. Die Lösung sah dann folgendermaßen aus: Der Follikel wurde punktiert und eingefroren, weil das darf ich. Also das sind dann sozusagen ja, wie wenn ich, wenn man, wie sagt
Social
man,
Freezing.
Social Freezing macht.
Ja.
Genau. Das haben wir dann gemacht. Und ja, es ist natürlich so, ihr könnt euch vorstellen, ich war natürlich trotzdem total unruhig, weil meine biologische Uhr, ach so, ich wusste mittlerweile den AMH-Wert. Auch der hat mir am Anfang jetzt nicht so viel Angst gemacht, aber der war bei 0,03. Also kurz über der Nachweisgrenze. So, heute sehe ich das Ganze sowieso ein bisschen anders, aber kann ich vielleicht später nochmal drauf eingehen. Auf jeden Fall haben wir dann in den Folgemonaten bis zur Scheidung, also erstens bin so ein Mensch, ich rufe dann überall bei allen Ämtern an. Bei so einer Scheidung muss ja so vieles ausgerechnet werden. Hier dieser,
Ja.
wie heißt dieser komische Ausgleich nochmal? Vergessen. Egal, auf jeden Fall kannten mich irgendwann alle und ich habe auch jedem meine Geschichte erzählt. Und ich habe super viel, ich glaube, es ist sehr ungewöhnlich, dass sich jemand darum kümmert, dass der Prozess schnell vonstatten geht und dass auch wirklich alle Ämter alle Dokumente bekommen. Und ich habe halt dafür gesorgt, dass da kein Stau entsteht. So, das habe ich gemacht. Und wir haben tatsächlich einfach noch weitere Eizellen eingefroren in der Zeit, weil wir gesagt haben, je älter ich werde, also es kann ja auch einfach tack morgen vorbei sein und ich habe einfach überhaupt gar keine Follikel mehr bei einem AMH von 0,03 und einfach auch kaum sichtbaren Follikeln. Ne?
Und
Normalerweise.
wie war das dann bei den anderen Punktionen? War das dann auch jeweils ein Follikel, eine Eizelle
Ja, auch
oder?
nicht besser. Also
Okay.
wir haben das versucht jetzt im Vorlauf jetzt auf unser Gespräch zu rekonstruieren. Also wir hatten am Ende aus 5 Stimulationen oder 4 Stimulationen, 4 oder 5 Stimulationen. Also die erste war eine Eizelle. Die zweite war tatsächlich die erfolgreichste. Da hatte ich dann auch angefangen mit Nahrungsergänzungsmitteln. Da sind mir 3 entnommen worden, glaube ich, und 2 waren brauchbar. Genau, also wir hatten am Ende 3 oder 4 Eizellen aus 4 oder 5 Stimulationsversuchen. Also wir mussten noch einen abbrechen, weil da sich gar nichts entwickelt hat. Und eine Punktion war so, dass alle Eizellen, die entnommen wurden, unreif waren. So, also
Okay.
am Ende, als dann die Scheidung durch war und wir fleißig Eizellen gesammelt hatten. Und was wir immer noch gemacht haben, also ich war unendlich viele Male immer in der Kinderwunschklinik, weil ich immer Zyklusmonitoring gemacht habe, auch weil ich teilweise eben auch Zysten hatte, sodass wir Zyklen gar nicht nutzen konnten. Und
Von welchem Zeitraum sprechen wir jetzt hier gerade? Es hört sich an für mich, als wäre das, würde es so ein Jahr oder sowas.
ja, genau, also ich gucke mal jetzt hier gerade mal auf meine Liste. Ja, also im Oktober war das mit der ersten Punktion und im Mai hatte ich die Scheidung und dann muss man noch so ein bisschen warten, bis das Ganze amtlich ist und dann sind wir eben zum Notar gegangen, haben diesen Notariatsakt da vollbracht und dann hatte ich im Juli 20, wo sind wir, Spermiogramm, Sommer 2023 dann tatsächlich den ersten Transfer. Genau, also es geht jetzt eigentlich, aber ich war gefühlt jeden Monat mit diesem Thema beschäftigt, weil wir auch teilweise dann versucht haben, über Zyklusmonitoring den bestmöglichen Zeitpunkt zu erwischen, um es eben vielleicht doch noch natürlich zu schaffen, schwanger zu werden. Genau, also es war auf jeden Fall.
Lisa, wie war das für dich? Weil du hast ja davor, bist du dreimal schwanger geworden, auf natürlichem Weg. Und auf einmal sitzt du da und lässt dir deine Eizellen entnehmen, bist mit wahnsinnig viel Bürokratie und Kosten etc.
Ja.
konfrontiert. Was ist da in dir vorgegangen?
Also am Anfang, also ich hole mal ein bisschen aus. Das ist lange bevor ich mich getrennt habe von meinem Partner. Also wir waren auch 20 Jahre zusammen, sind zusammen zur Schule gegangen, wir sind zusammen groß geworden. Ich bin total dankbar für die Zeit. Aber während ich noch mit dem zusammen war, hatte ich in einer Meditation die Vision, ich bekomme noch ein Kind, aber mit einem anderen Mann. Okay, und das war über Jahre sozusagen in meinem Bewusstsein. Ich dachte, ich war ein bisschen irritiert, weil ich dachte, okay, danke für die Information, aber ja, lassen wir jetzt mal so stehen. So, dann, genau, muss ich noch eine Sache dazu sagen. Also ich habe mir tatsächlich immer 4 Kinder gewünscht und war nach meinem dritten Sohn tatsächlich auch noch mal schwanger von dem Papa meiner Kinder. Und das war eine Molenschwangerschaft. Und die ist dann in der 11. Schwangerschaftswoche zu Ende gegangen. Also es hat ein bisschen gedauert, bis man das dann erkannt hat, dass dann einfach, dass es leer ist und so und bis es vor allen Dingen abgegangen ist oder ich ausgeschabt wurde. So, und das war ganz interessant, weil ich hatte ja diesen Kind auch da eben einen Kinderwunsch, bin schwanger geworden. Das hat nicht geklappt. Und dann war das für mich, war ich in ganz großem Frieden, dass ich das probiert hatte. Es war für uns auch klar, wir machen jetzt auch nicht weiter. Ich hatte sozusagen diesem Kind eine reelle Chance gegeben, diesem unserem 4. Kind. Und ich konnte damit total gut leben, dass es nicht sein sollte, tatsächlich. So, diese Information aus dieser Meditation, ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob das davor oder danach war. Wahrscheinlich eher danach. Wahrscheinlich eher danach. Genau. Und dann war es so, dass ich eigentlich abgeschlossen hatte. So, ich hatte 3 wunderschöne, gesunde, tolle Kinder, alles gut. Und dann waren wir auf der Alp, sogar noch als Familie. Und hier oben in den Bergen ist es so, also ich bin sehr bodenständig, habe aber eben auch, ja, trage mein Leben lang schon eine Spiritualität in mir, die mich den Elementen sehr verbunden sein lässt. So, und hier oben in den Bergen ist es so, und gerade auf der Alp, also es ist eine harte Arbeit. Man ist verbunden mit Menschen, die über Jahrhunderte das Gleiche getan haben, wie ich ho heute das mache. Und ich sage immer, man ist den Elementen ganz nah. So, also ist für mich total in Ordnung, wenn jetzt jemand sagt, oh nee, daran glaube ich nicht, ist mir zu spooky. Bin ich total fein mit, aber ich spüre das. Also ich spüre die Verbundenheit. Ich spüre eine ganz hohe Energiefrequenz. Ich sage immer, entweder man wird auf der Alp verrückt, oder man wird gesund, oder man trinkt die ganze Zeit. Weil es ist so echt da oben. Genau. Und in der Zeit, ich sage es jetzt einfach, so, hat mich eine Seele angequatscht und hat gesagt, hallo. Ich bin da und ich möchte noch mal zu dir. Und ich habe so gedacht, okay, interessant. Und da war das schon so nicht mehr ganz klar, ob wir das schaffen, eben weiter als Paar. Und ich, auch als wir dann von der Alp gekommen sind, wieder zu Hause waren, wieder im Tal waren sozusagen, war die immer noch da. Und dann habe ich gesagt, du, pass mal auf, es sind jetzt hier gerade nicht so gute Umstände und so. Ich nehme dich wahr, aber ja, ist einfach jetzt vielleicht nicht so der beste Zeitpunkt. Genau, also das sozusagen ein bisschen ausgeholt auf deine Frage, wie war das für mich? Als ich jetzt mit diesem Partner zusammen war, ja, was soll ich sagen, ne? Also diese Seele ist immer leiser geworden, ne? Auch im Trennungsprozess und so, und ist ja auch logisch. Also ich meine, ja,
Ja.
war ja gerade dann überhaupt nicht Thema und nicht dran und so. Dann habe ich eben meinen Partner kennengelernt und es ist, ja, soll ich sagen, ne? War sie sofort wieder da, die kleine Seele, und hat gesagt, oh, jetzt aber will ich kommen. So, und in dieser Anfangszeit war ich total getragen von dieser, ja, ist ja logisch, ne? Also wir, klar, also es gab, es war nicht immer leicht für mich, absolut nicht. Auch dieses, gerade dieses, hä, wieso, es hat doch immer geklappt, warum klappt das jetzt nicht mehr? Wie, was, ich bin alt, wie, ich bin in Wechseljahren. So, aber so richtig, richtig schlimm und erdrückend wurde er erst später. Also da dachten wir irgendwie immer noch, das klappt und das ist jetzt der Weg für diese Seele und den gehe ich jetzt, gehe ich auch ganz tapfer, weil das gehört wohl dazu. Genau, also Klammer auf, hätte mir früher jemand gesagt, du gehst in eine Kinderwunschklinik, ich hätte diesen Scheiß, Entschuldigung, aber Standardspruch gesagt, ja, dann soll es vielleicht nicht sein. So. Ja, und dann stehst du plötzlich selber in der Situation. Also ich muss dazu sagen, ich bin sehr, 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 sehr vorsichtig mit solchen Urteilen. Also ich mache das eigentlich gar nicht mehr. Ich frage auch Menschen nicht mehr, wollt ihr noch ein Kind oder wollt, warum habt ihr keine Kinder? Es tut mir auch rückwirkend leid. Ich habe bestimmt auch die eine oder andere Frau blöde Sachen gefragt.
Ja, aber die
Genau.
Erkenntnis ist ja das Wichtige auch danach, ne? So zu
Ja,
verstehen,
ja.
dass das, es gibt halt einfach unterschiedliche Wege und unterschiedliche Beweggründe und
Ja.
man steckt halt nicht in anderen Personen drin und deswegen, ja.
Ja, und ich respektiere auch alles. Also ich respektiere auch, wenn Menschen diesen Schritt nie tun würden in eine Kinderwunschklinik. Ich respektiere das total. Und ich kann das auch verstehen, dass das für die vielleicht unheimlich ist. So. Und ich kann aber genauso verstehen, dass man da 10 Jahre verbringt. So, das ist ja, das ist einfach mein Learning, mein Stretch. Das ist, genau. Ja, und bis zu diesem ersten Transfer, würde ich fast sagen, waren wir vor allen Dingen aufgeregt. So kribbelig aufgeregt. Das war sowieso eine ganz krasse Zeit, weil einfach so viel passiert ist. Genau. Und dann, und ich war ja auch immer in Aktion. Ich konnte ja immer was tun. Klar, ich musste auch warten. Das ist jetzt für mich, bin ich so unbedingt der geduldigste Mensch. Ich habe auch irgendwann mal im Kindergarten gesagt, wenn mir jetzt noch jemand vorwirft, ich sei nicht geduldig, den schlage ich. So, weil das wirst du ja zwangsläufig. Ob du das nun bist oder nicht, so, ne? Genau. Ja, dann hatten wir also ein bisschen was erlebt bis zur Scheidung und ich hatte ein bisschen was über mich ergehen lassen und es war, wie gesagt, also rückblickend würde ich sagen, Mensch, Mädchen, ey, willst du das wirklich antun? Die Aussichten auf einen Erfolg mit eigenen Eizellen ist so gering bei deinen Grundvoraussetzungen, so, ne? Und eingeschränkte Spermiogramm hin oder her. Ich glaube, wir haben uns da einfach auch nicht begünstigt, sage ich mal, in unseren Einschränkungen. So. Genau. Und dann habe ich, ja, dann war dann irgendwann der Tag des Transfers, beziehungsweise ja überhaupt erstmal auftauen. Ja, das sind ja dann auch wieder kleine Baby-Steps. Also erstmal muss mein Körper ja fit sein. Und wie gesagt, ich kriege das nicht mehr so rekonstruiert, aber ich hatte in diesen 3,5 Jahren Kinderwunsch ständig Zysten. Also diese Follikelzysten, die dann nicht weggingen, die dann aber Hormone produziert haben, die dann eben Behandlungen verhindert haben. Genau, aber im Juni 2023 hatten wir dann tatsächlich den ersten Transfer. Unsere Kinderwunschklinik ist jetzt nicht so, dass sie einen jeden Tag anruft, wie die sich entwickelt haben. Wir haben also nur gewusst, okay, sie werden aufgetaut. Wir haben dann und dann den Transfertermin und wir haben nichts gehört. Also hat sich was entwickelt. Dann kamen wir dahin und ja, dann war die erste Antwort erstmal ja. Also eine Eizelle war stehen geblieben. Also von die, ich weiß nicht, 3 oder 4 haben wir ins Rennen schicken können. Mehr hatten wir ja nicht aus diesen ganzen Stimulationen. Und von diesen 3, die sich befruchten lassen haben, ist das jetzt richtig? Ja, sagt man so, ne? Hatten sich 2 an Tag 5 zur Marula, ich sage das immer falsch, aber ihr wisst, was ich
Ja,
meine,
Morula, ja. Oder Plastozyste.
entwickelt.
Okay,
Genau, und
ja.
eben keine zur Plastozyste.
Ah, okay.
Auch das, ich hatte mich bewusst, glaube ich, damit im Vorwege nicht so beschäftigt, auch mit diesen ganzen Qualitäten, mit
Ja.
AB, was weiß ich auch heute noch nicht so richtig.
Ja.
Aber ich wusste irgendwie, okay, ist jetzt nicht so ganz cool. Und mir wurden auch direkt zwei, die beiden eingesetzt, weil man nicht wusste,
Ja.
entwickeln die sich jetzt noch zur Plastozyste und kann man die überhaupt einfrieren, macht das überhaupt Sinn? Die sehr erfahrene Kinderwunschärztin meinte, es gibt eine reelle Chance, dass daraus eben eine Schwangerschaft wird, aber es ist eben, ja, nicht sicher. Okay, also habe ich diese zwei kleinen Marullen da transferiert bekommen. Ich war schon nicht mehr ganz so euphorisch, mein Partner schon. Und dann, ja, kam eben ganz normale Zeit des Abwartens und ich hatte schon relativ schnell das Gefühl, dass das nichts wird. So, und das war dann schon irgendwie, das war dann schon hart. Also das war schon so, dass ich dachte, oh nee, was jetzt? Und da jetzt kleiner Einschub. Also ich sag ja immer, ich bin das Tabu im Tabu im Tabu. Bei dir war mal eine Gästin, die das Tabu im Tabu war, weil sie einen unerfüllten Kinderwunsch hatte, obwohl sie schon ein Kind hat. Und als ich die Folge gehört habe, habe ich gedacht, okay, und ich bin das Tabu im Tabu im Tabu, weil ich habe schon Kinder. Ich habe einen Kinderwunsch. Nee, umgekehrt. Als erstes ja, der Kinderwunsch ist das erste Tabu. Kinderwunsch mit Kindern ist das zweite Tabu. Und genau, und heute wisst ihr aus dem Intro, wir haben uns ja für die Eizellspende entschieden, ist das dritte Tabu sozusagen. Genau, kleiner Einschub. Also, ich weiß wirklich, wirklich nicht, wie es ist, einen Kinderwunsch ohne Kinder zu haben. Das weiß ich nicht. So, das, da kann ich tatsächlich nicht mitreden. Ich kann es mir vorstellen und ich spüre den Schmerz. Ich spüre den kollektiven Schmerz. Und ich kann mir vorstellen, was für eine große Herausforderung das mit sich birgt. Und ich bin, habe ich ja schon mal gesagt, unendlich dankbar für meine drei Kinder. Es hat sich
Ja.
tatsächlich im Kinderwunsch auch nochmal diese Dankbarkeit und diese Nähe und diese Liebe und so, das hat sich potenziert. Also es ist so ein bisschen ein kleines Geschenk aus dem Kinderwunsch, dass ich einfach mit meinen Kindern nochmal viel enger verbunden bin. So.
Ja, ich kann vielleicht da noch ganz kurz so aus meiner Erfahrung mit den Frauen einschieben, dass die Gefühle, die man hat, dieses Gedankenkarussell, die Ängste, Zweifel, Sorgen, diese Auf und Abs, da ist es egal, ob du schon drei Kinder hast, ein Kind, gar kein Kind. Ja, also diese Emotionen oder auch die emotionale Belastung, das Leid, was da auch dahinter stecken kann, hinter diesem Kinderwunsch, die sind identisch. Ja.
Also ist auch meine Erfahrung. Also auch ich habe mich ja dann irgendwann auch mit anderen Menschen zusammengetan oder anderen Menschen zugehört und ihre Geschichten angehört. So genau, und trotzdem will ich halt niemanden, wie soll ich sagen, auf den Schlips treten, bevormunden, keine Ahnung. Ich kann es halt, ich kann es nicht zu 100% mitfühlen, nachempfinden, weil ich eben Kinder habe. Ne?
Ja.
Genau. Was bei uns aber, und das war immer, immer, immer das, was mich am meisten belastet hat, mein Partner hat halt keine Kinder. So, er darf hier mit meinen Kindern leben, die haben aber einen sehr präsenten, tollen Papa, der nicht ersetzt werden muss. So. Und trotzdem ist er natürlich eine Riesenbereicherung. Also wir haben das Riesenglück, dass wir eben in einer Patchwork-Family leben, wo wir uns stärken und wo alle gut miteinander klarkommen, was ja total krass ist eigentlich und ich auch wieder dankbar für. Also er darf sozusagen meine Kinder begleiten, aber er füllt ja nicht die Vaterrolle aus. So, und er ist ein ganz, ganz, ganz toller Mensch. Also er ist ein unglaublich liebevoll, gütiger, unkomplizierter, positiv denkender Mensch. Und es tut, also das hat mir auch damals in der Seele wehgetan, dass ich ihm das sozusagen nicht ermöglichen kann, dass er Papa wird. So, und das war wirklich, oh, das war ganz, ganz schlimm. Ich habe es innerlich, ja, hat es mich zerrissen. Ich habe so ein Riesen, immer so ein so ein Schreien, so nein, gehört, wenn ich daran denke, okay, er bleibt kinderlos. Nein, das geht nicht. So, nebst diesen, also wir wohnen ja hier relativ dörflich und ich hatte auch immer das Gefühl, dass das Umfeld, natürlich seine Familie und so, er ist der Erstgeborene, er hat den Hof übernommen, also Klammer auf, das hätte auch anders sein können. Das ist, die Familie ist sehr offen. Und trotzdem ist es so. Und natürlich haben die sich immer gewünscht, dass er Papa wird. Und jetzt diese ganze Hoferbe-Geschichte da mal außen vor gelassen, ne? Genau. Und das war für mich tatsächlich auch in dem Sommer, wo das dann eben nicht geklappt hat, das Schlimmste. Ich weiß nicht mehr genau, ob wir danach noch mal einen Versuch gemacht haben zu stimulieren und das war einfach, da kam nichts mehr raus. Es war einfach durch. Da ging nichts mehr. Ich habe das auch gespürt. Mein Körper hat gesagt, so, jetzt reicht's. So, wir hatten dann nach diesem gescheiterten Versuch ein unglaublich tolles und ehrliches Gespräch mit einer Kinderwunschärztin aus dem Kinderwunschzentrum, die heute auch meine Frauenärztin ist, weil sie eben mittlerweile da nicht mehr arbeitet, sondern eben eine niedergelassene Gynäkologin ist. Oh, jetzt krabbelt da so eine Fliege durchs Bild. Wir sind hier, genau, ihr seht uns ja nicht, aber ich habe das gerade gesehen bei mir. Ich wurde gerade schwarz, weil hier Bauernhof-Style halt, ne, mit Fliegen, alles echt. Naja, auf jeden Fall hatten wir ein unglaublich tolles Gespräch. Ich habe alle Fragen gestellt. Ich habe danach gefragt, wie wahrscheinlich es ist, dass ich noch auf natürlichem Wege ein Kind bekomme. Das war unter 1%. Dann habe ich sie noch nach anderen, passe ich zu mir, wahrscheinlich habe ich sie noch nach anderen Behandlungsformen oder irgendwie sowas gefragt. Und aber auch schon nach Eizellspende. Man muss auch da dazu sagen, warum auch immer, viele Jahre vorher hatte ich eine Reportage gesehen über Eizellspende und hatte irgendwie immer das Gefühl, das hat irgendwas mit mir zu tun, aber ganz, 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 ganz unbewusst. Also.
Ja, kenne
Genau.
ich.
Ja, und dann habe ich sie dazu eben auch ganz viel gefragt. So, auch dieses ganze Drumherum, ne? Preise. Also ich mag das immer gerne, darf ich sagen, oder? Preise.
Ja, also genau, wir reden jetzt halt gerade davon, ne, von Österreich,
Ja.
in Österreich ist es ja legal,
Ja. Ah,
darüber auch zu
genau.
sprechen und so.
Genau.
Genau, das heißt, ja, klar,
Ja,
meine
genau, das
Erfahrung
muss man
teile es
dazu.
gerne.
Genau. Also das muss man, gut, dass du das sagst, weil ich bin halt, habe das Riesenprivileg, dass ich ja in Österreich lebe und dass das hier erlaubt ist. Und ich kenne tatsächlich dass man nicht drüber reden darf, dass Ärzte dich darüber nicht aufklären, dass sie das gar nicht dürfen, dass du wahrscheinlich auch schon Sorge hast, wenn du darüber offen redest, dass das irgendwie, keine Ahnung, in die falsche. Das habe ich halt Gott sei Dank nicht. Ja. Und es ist so, dass hier in Bregenz in der Kinderwunschklinik gibt es ein Paket, da zahlt man 10.000 Euro. Ich glaube, es ist relativ viel, wobei, wenn man nach Spanien fliegt und mit den ganzen Flügen und Hotel und bla bla bla, ist es vielleicht gleich teuer. Aber auch da bin ich meinem Bauchgefühl gefolgt. Also ich habe mich intuitiv da eben ja auch vorgestellt, auch mit eigenen Eizellen. Und die bieten das eben auch an. Die arbeiten in dem Fall mit Finnland zusammen, mit finnischen Eizellen. Hier in Österreich gibt es zwar mittlerweile auch schon einen kleinen Pool von Spenderinnen, aber das ist noch nicht so, wie soll ich sagen, weit verbreitet. Und die Finnen haben halt auch vor allen Dingen total altruistische Beweggründe zu spenden. Das fand ich ganz schön, dass die kriegen auch tatsächlich relativ wenig dafür und machen das wirklich aus Überzeugung, jemand anderem zu helfen. Auch das ist natürlich wieder so ein Punkt. Na, eigentlich ist das natürlich so eine gespendete Eizelle unendlich viel wert. So, ich kann verstehen, dass es eben kein Geschäft geben soll mit Eizellspenden. Und natürlich steht auch wieder, ne, die Frau ist ja auch bestimmten Belastungen ausgesetzt, die man entlohnen will. So, aber in Summe finde ich das irgendwie cool, wenn jemand aus altruistischen Überzeugung, Motivation spendet. So, und genau, in Bregenz ist das so und in diesem 10.000-Euro-Paket sind zwei Blastozysten garantiert. Und der erste Transfer ist mit drin, alle weiteren kommen on top. Und genau. Und ich muss dazu sagen, also was diese Summe anbelangt, ich glaube, wir haben insgesamt so 35.000 Euro für den Kinderwunsch ausgegeben. Ich war aber auch 100 Millionen Mal in dieser Klinik und habe Ultraschall machen. Also ich war in einer Woche wegen Zystenausschluss und zu gucken, ob sie kleiner wird, fünfmal beim Ultraschall. So, ne? Und wenn man, also ich bin wirklich, es ist unfassbar viel Geld, es hat uns unfassbar doll auch belastet. Wir merken das jetzt, wo das nicht mehr so ist. Aber ich finde das alles fein. So, genau. Diese ganzen Informationen hatten wir dann sozusagen intus. Und dann haben wir das erstmal sacken lassen. Und im Prinzip kam dann ja schon auch so diese genetische Trauer. Ich habe zwar mich davor auch damit beschäftigt. Und wie gesagt, ich glaube, wir haben dann eben ja nochmal probiert zu stimulieren und das war einfach aussichtslos. Und was haben wir noch gemacht? Genau, was mein Wunsch war, dass wir einfach nochmal Insemination machen. Also das Spermiogramm meines Mannes war mittlerweile besser geworden, weil der eben auch Nahrungsergänzungsmittel genommen hat. Alkohol nahezu ganz weggelassen hat. Ich trinke sowieso keinen Alkohol. Das war bei mir nie Thema, das auch noch wegzulassen, weil ich es gar nicht genau, also konsumiert habe. Genau, auf jeden Fall war die Qualität seiner Spermien besser geworden. So, und dann haben wir gesagt, okay, irgendwie müssen wir jetzt diesem Schicksal nochmal eine Chance geben. Und so, hallo Seele, wenn du möchtest, dass ich deine genetische Mama werde, und du sozusagen von uns beiden das genetische Kind sein möchtest, dann bitte, bitte komm jetzt.
Und ich finde es ein total schönes Beispiel, wie du es da geschafft hast, Kontrolle abzugeben. Ne, weil du hast ja gesagt, okay, ich stelle mich zur Verfügung, ich bin da und mehr kann ich nicht machen. Und du, liebe Seele da draußen oder, weiß ich nicht, Lebens, Universum, wie auch immer, ihr entscheidet, ist das unser Weg oder nicht? Ja.
Genau. Und das ist im Prinzip in diesem ganzen Eizellspendeprozess noch viel stärker geworden. Also diese Insemination kann ich noch vorweg sagen. Eine hat geklappt und dann hatte ich schon wieder eine Zyste und dann war wieder irgendwas anderes und dann war Weihnachten und dann war wieder eine Zyste. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist jetzt irgendwie uns, der Weg ist uns zu anstrengend. So, das ist zu, jetzt reicht's. Jetzt haben wir genug an mir rumgezerrt und geprokelt und ich habe genug genommen, gemacht, mich oft genug in Narkose legen lassen und
Jetzt reicht's.
jetzt reicht's. So, ich hatte aber trotzdem immer noch, also wir haben uns dann Ende des Jahres dafür entschieden, dass wir Anfang des Jahres dann final dieses Gespräch haben, wo man sich dann auch, wo man den Vertrag unterschreibt. Das haben wir dann auch gemacht. Und genau, damit wurde das ja sozusagen amtlich. Und dann habe ich erst gedacht, okay, jetzt gebe ich das alles ab. Also jetzt sind es nicht mehr meine Eizellen, auch wie entspannt und so. Und dann kam aber vermehrt mein Körper ins Spiel, eben. Mit den Zysten ist die Schleimhaut auch gut aufgebaut. Ich habe die ganze Zeit schon, genau, das muss man dazu sagen, im Prinzip meinen Zyklus aufrechterhalten, indem ich in der zweiten Zyklushälfte Progesteron genommen habe. Das ist im Prinzip nach dieser Fehlgeburt, da habe ich nochmal natürlich empfangen sozusagen. Also da bin ich natürlich schwanger geworden. Und danach hatte ich aber wieder diese hyperplasidige Gebärmutterschleimhaut. Ich habe das im Prinzip bis jetzt nicht. Bin ich das nicht losgeworden, musste immer Progesteron nehmen, um meinen Zyklus zu regulieren. So. Und dann bekam ich plötzlich Angst. Also rückblickend weiß ich ja, dass man das alles sozusagen von außen draufstülpen kann, ne? Also so mit Hormonen. Man muss sich da eigentlich keinen Gedanken machen. Auch Frauen, die in den Wechseljahren sind, kann man ja vorbereiten für eine Eizellspende. So. Aber trotzdem hatte ich dann immer diese Zysten und ach, das war also der Stress und so dieses. Ich muss es bringen und ich muss Leistung bringen und ich muss es irgendwie schaffen, war tatsächlich komischerweise nicht weg. Das Einzige, wofür ich mich entschieden hatte, war, meinen Körper nicht weiter zu strapazieren, indem ich da auf Biegen und Brechen irgendwelche Eizellen rauspresse. So, ne, die einfach, wo mein Körper sagt, Entschuldigung, Baby, aber das ist jetzt einfach mal, die Zeit ist um. So, ne? Genau. Ja, dann haben wir uns dafür entschieden und das fühlte sich richtig gut an. Es fühlte sich richtig aufregend an. Und auch da ist es aber so, dass wir uns mit vielen Fragen ganz ehrlich beschäftigt haben. Dürfen wir das?
Ja.
Ist das nicht ein viel zu großer Eingriff? Wenn man ganz, ganz ehrlich ist, bekommt ja mein Mann mit einer anderen Frau ein Kind. Ist nicht so, weil du nimmst als Mutter, die es austrägt, unglaublich viel Einfluss. Und trotzdem ist es irgendwie so, dass da eine dritte Komponente ist, die bei genetisch eigenen Kindern nicht da ist. Es ist auch eine gewisse Unbekannte da. So. Und da auf all das, aber wir haben uns vor allen Dingen, also das ist jetzt mehr Thema gewesen, also als es dann konkret, konkret, konkret wurde. Aber wir haben uns vor allen Dingen überhaupt mit der Frage beschäftigt, dürfen wir das? Und Gott sei Dank ist es so, dass es ja immer noch irgendwo ein natürlicher Prozess ist. Klar, also es klingt jetzt für, ja, keine Ahnung, für jemand, der sich, glaube ich, noch nie mit künstlicher Befruchtung beschäftigt hat, der würde denken, ja, genau, ist ja ein natürlicher Prozess. Nee, nee, aber es ist ja wirklich so. Wenn es nicht sein soll, dann klappt auch eine IVF nicht. Dann klappt auch eine ICSI nicht. So. Und darauf habe ich mich im Prinzip, ja, was heißt verlassen? Das ist nicht das richtige Wort, aber das habe ich mir ins Bewusstsein geholt, dass ich sage, okay, wenn es nicht sein soll, dann wird das Universum das schon regeln. So, dann wird das nicht klappen. Und wenn es sein soll, dann wird es klappen. So. Und ja, dann haben wir uns also in diesen Prozess begeben und warten ist ja so eine Lieblingssache, die dann immer so schön, es kommt ja automatisch, ne, kriegt man ja immer so Warteschleifen eingebaut. In dem Fall mussten wir halt darauf warten, bis eine Spenderin gefunden wurde. Und dann muss die ja stimuliert werden, dann müssen Eizellen entnommen und befruchtet werden. Das Sperma wird in dem Fall nach Finnland geschickt. Das passiert alles in Finnland. Genau, Klammer auf, vielleicht noch, also ist wirklich eine Klammer. In dem Fall ist es so, dass mein Ziehpapa sozusagen, also der Partner meiner Mutter, der hat lange in Finnland gelebt, auch noch in Helsinki, wo die Klinik ist, wo das stattfindet mit den Eizellen. Und wir hatten witzigerweise eine Verbindung nach Helsinki. Und so, das war für uns tatsächlich irgendwie ein schönes Gefühl. Wir hatten Verbindung zu dem Land, wir hatten Verbindung zu dieser Eizellspenderin. Und das hat uns tatsächlich auch, ja, irgendwie geholfen. Also ich glaube, ich würde jedem immer raten, der sich auf diesen Weg begibt und sich vielleicht die Frage stellt, wohin denn bloß? Ich würde immer nach Verbindung suchen. So, in unserem Fall war es wieder Zufall, dass nun in Bregenz die Klinik mit Helsinki arbeitet und zu dem Zeitpunkt auch noch mit Spanien. Ich glaube, das machen die nicht mehr. Aber unsere tolle Ärztin damals in dem Gespräch im Sommer, die hat uns halt ganz doll zu einer offenen Spende geraten. Und dazu haben wir uns auch entschieden, weil wir uns die Frage gestellt haben, okay, was wäre denn für uns, wenn wir jetzt jung erwachsen sind, stellen fest, also wir wissen, wir sind aus einer Eizellspende entstanden oder durch, mit Hilfe einer Eizellspende entstanden. Ja, jetzt möchte ich doch eigentlich mal meine Mama kennenlernen. Oder nicht meine Mama, sondern meine genetische Mutter kennenlernen oder die
Ja.
Spenderin kennenlernen. So, genau. Und dann geht das nicht. Und dann finde ich heraus, dass es aber rein theoretisch möglich gewesen wäre, eine offene Spende in Anspruch zu nehmen. Und dann haben wir gesagt, nee, das würde ich als Kind meinen Eltern total vorwerfen. Und dann war klar, nee, wir müssen auf jeden Fall eine offene Spende in Anspruch nehmen. Alles andere können wir gar nicht vertreten. Genau. Naja, so, Klammer wieder zu. Zurück zur Warteschleife. Ich gucke mal auf meinen Zettel. Genau. Insemination. Im Juni 2024 war es dann soweit und wir haben, also genau, die Spenderin hat eine Blastozyste Also mit der ersten Spenderin haben wir eine Blastozyste bekommen. Also wir hatten ja zur Erinnerung Garantie auf zwei. Das heißt, wenn das nicht geklappt hätte oder klappen würde oder wie auch immer, dann gibt es eine zweite Spenderin und von der, was da dann rauskommt, gehört, also es sind ja mindestens zwei. Also zwei sind garantiert, alles was mehr ist, gehört auch uns. Also, das klingt so blöd,
Okay.
ne? Aber
Ja. Nee. Ist halt
klingt so
Teil des
sachlich.
Prozesses, ja.
Genau.
Ja.
Ja, man wird ja ganz eh, also man versachlicht ja, ja ganz vieles, obwohl es einfach um das Größte geht, nämlich um Leben schaffen. Genau. Ja, also wie ihr euch ausrechnen könnt, hat der erste Versuch nicht geklappt. Das war tatsächlich auch so, auch das wieder, man lernt da so viel rückblickend. Also der Biologe sagte beim Einsetzen, die war so zusammengefallen. Na, wollen wir mal hoffen, dass die sich noch entfaltet. Ich dachte, was sagt der da? Ist das was Schlimmes? Okay, egal, nehme ich jetzt mal so hin. Und auch da waren wir natürlich dann wieder froher Hoffnung, so wie man das immer ist, wenn man was Neues beginnt im Kinderwunsch, das wird klappen. Wobei dieser Satz mich schon ein bisschen irritiert hat. Und ich auch ziemlich schnell, also ich bin schon so sensitiv und habe ja auch schon drei Kinder empfangen, beziehungsweise ja mit dieser Fehlgeburt eben eigentlich vier und weiß eigentlich, wann ich schwanger bin. So und hatte auch da das Gefühl, hat nicht geklappt. Oh mein Gott, und das war dann richtig blöd. Weil dann kam die Angst, vielleicht klappt das nie, nie. Genau, und dann wusste ich ja, Mist, jetzt muss ich schon wieder warten, weil jetzt eine neue Spenderin gesucht wird. Und dieser ganze Prozess von vorne beginnt. Und ich werde ja immer älter. Und meine Kinder werden immer größer. Also das sind dann so ganz komische Gedanken, die man hat.
Ja.
Dass man so denkt, boah, dann bin ich ja irgendwie 40 Jahre Mama. Und die Kluft zwischen den Großen und dem Kleinen wird irgendwie immer größer, als wir angefangen haben mit Kinderwunsch. Da war mein Sohn ja gerade 6 geworden. So, das ist dann noch so ein Abstand, der so, ne? Jetzt wird er 10 sein. So. Gut, dann sind wir also in die zweite Runde Eizellspende gegangen. Und ich habe tatsächlich die Klinik total in Ruhe gelassen, habe den Sommer verstreichen lassen, habe dann irgendwann im September hatte ich dann das Gefühl, so, jetzt muss ich mal anrufen. Also es konnte bis zu 3 Monaten dauern, bis halt eine neue Spenderin gefunden wird. Und dann habe ich irgendwie so das Gefühl, so, jetzt rufe ich mal, frage ich mal nach, was denn so Stand der Dinge ist. Und dann ist was Kurioses passiert. Ich weiß bis heute nicht, wieso, will ich auch nicht wissen. Aber es war, ja, warten Sie mal, wir rufen Sie zurück. Es kann sein, dass schon eine Spenderin gefunden wurde. Und dann mussten wir, also man muss immer so einem Spenderprofil zustimmen. In dem Fall in Finnland ist es wirklich so, du gibst eigentlich kannst nur deinen Phänotyp, also ob dir das wichtig ist. Also in dem Fall, ich habe braune Haare, braune Augen, meine Größe, mein Gewicht haben wir angegeben. Das war tatsächlich meinem Partner sehr wichtig, der ist blond und hat strahlend blaue Augen und er mag aber dieses Dunkle und möchte gerne, dass sich das vielleicht wiederfindet in dem Kind. So und grundsätzlich muss man, glaube ich, rein rechtlich einer Spenderin zustimmen. Dir wird dann eine vorgeschlagen, dann stimmst du der zu. Auch das wieder, es ist, ich erzähle immer von meinen Erfahrungen mit meiner Klinik und von Österreich. Ich kann leider nicht sagen, wie das Prozedere in anderen Ländern ist, so, ne? Aber bei uns ist es so. Und genau, und dann haben wir der zugestimmt und dann waren nach 10 Tagen schon Blastozysten da. Und ich dachte, ich kriege dann einen Anruf, wann die Frau stimuliert wird und so. Und keine Ahnung, vielleicht ist jemand abgesprungen und wir konnten deren Eizellen benutzen oder ich weiß es nicht, fand es auf jeden Fall. Ich habe dreimal nachgefragt, wie? Es gibt schon drei Blastozysten. Also jetzt nicht drei Eizellen, es gibt drei Blastozysten. Ja, drei Blastozysten, okay. Dann haben wir uns natürlich total gefreut. Und dann, also ich bin ein Rechenkünstler. Mein Kalender, der sah mal vollgekrickelt aus, weil ich mir immer alle Möglichkeiten der nächsten Periode und des Transfers und ob sich's dann ausgeht, noch mit Weihnachten und, oh, und genau, die müssen ja dann auch noch aus Finnland kommen. Das war nämlich auch noch so, dass die machen dann oft einen Sammeltransport und dann werden die eben nach Österreich geschickt. Die müssen ja dann auch die haben ja, ich kann mir das nur so erklären, ne? Aber die müssen ja in diesen komischen Behältern, Wasserstoff, Stickstoff, was auch
Ja.
immer Behältern, das ist ja nicht einfach so, man packt es in ein Paket und es geht los so, sondern
Nee.
genau. Das heißt, das war auch immer noch so, ja, wann kommen sie und geht sich das dann noch aus mit Weihnachten? Und dann hatte ich, glaube ich, 3 Monate Zysten. Immer schön Follikelzysten.
Wow.
Und da habe ich habe dann irgendwann auch echt, ich hatte so Mitleid auch mit meinem Körper und habe gesagt, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich verlange ganz viel von dir ab. Und oh, das war, also in der Zeit habe ich tatsächlich auch irgendwann, ja, im Frühjahr habe ich dich kontaktiert und hatte aber auch schon psychologische Gespräche mit der Kinderwunschpsychologin vor Ort. Das hat mir auf jeden Fall insofern geholfen, als dass ich mich, ich bin nicht in eine Depression gerutscht oder total in die Verzweiflung abgerutscht, so, weil es wirklich ist da, warum auch immer, es war ja quasi alles noch offen, war so ein Punkt erreicht, wo ich einfach so mürbe war. So, wir hatten unendlich viel investiert an Zeit, Geld, Raum, Gesundheit und es war irgendwie so, boah, ey. Es, und dann parallel, kennt vielleicht auch einige von euch, hat dann der Bruder meines Mannes einfach so ein Kind gekriegt. Und ich wusste, das wird auch für mich nochmal so eine Herausforderung, weil das irgendwie war das so die Besiegelung dessen, dass jetzt ist es amtlich. Ich habe versagt. Und die Partnerin von dem Bruder meines Mannes, die hat es jetzt gezeigt, wie man es richtig macht. So macht man das. So, so ist man. Und das muss ich auch sagen. Also, was uns in unserer Beziehung wahnsinnig geholfen hat, ist eine unglaubliche Offenheit. Also, ich habe oft zu meinem Partner gesagt, willst du es nicht mit einer anderen Frau versuchen? So. Und ich meinte das ehrlich. Er hat natürlich, ja, ganz liebevoll gelacht und gesagt, nein. So, aber also, zu mir und meinem Wesen und meiner, so wie ich meine Beziehung führe, gehört das dazu, dass ich diese Fragen offen stelle. So, weil es ist nun mal ein Fakt, wäre ich jünger, wäre ich fruchtbarer und vielleicht ist, also ich meine, das ist natürlich bekloppt, wenn man jemanden liebt, liebt man jemanden, aber trotzdem war das für mich wichtig, das zu kommunizieren. So, und genau, also das war so ein kleiner Einschub. Aber das war wirklich hart. Also das war schlimm. Also da ging es mir eigentlich schlechter als in diesen ganzen Versuchen, in diesen kläglichen Versuchen mit eigenen Eizellen. Weil ich dachte, okay, jetzt machen wir schon Eizellspende und ich bin trotzdem zu blöd, irgendwie schwanger zu werden. So. Genau, dann hatten wir ja diese wunderbaren 3 Plastozysten. Und ich hatte immer schön Zysten. Dann habe ich irgendwann die Pille genommen. Wir sind mittlerweile tatsächlich Anfang 25. Ja, und das hat geholfen tatsächlich. Also ich habe die Pille genommen und dann waren die Zysten weg und dann konnten wir haben dann, aber ich glaube, der Schalter, genau, ich glaube, so um den Jahreswechsel haben wir einen Schalter umgelegt, weil ich so gemerkt habe, so jetzt ist Stopp. Ich habe wirklich alles, alles, was in meiner Macht steht, getan. Bin zum Heilpraktiker gegangen. Ich habe Nahrungsergänzungsmittel genommen. Ich habe mental an mir gearbeitet. Bin ne, Persönlichkeitstraining gemacht noch und ich habe mir alles angeguckt, alles beleuchtet. Ich kann nicht mehr geben. Mein Körper kann nicht mehr geben. Ich kann nicht mehr geben. Wir als Paar können auch nicht mehr geben. Genau, und dann haben wir tatsächlich, ja, wir haben irgendwie tief in uns drin, also es ist jetzt wieder der Klassiker, ich weiß, aber wir konnten uns ein Leben auch ohne dieses Kind vorstellen. Und wir wussten, wir lieben uns so sehr, wir können so viel miteinander anfangen, wir werden uns auch ein erfülltes, schönes, erfolgreiches Leben ohne dieses Kind sozusagen erschaffen. So, und dazu gehört eben, dass wir im Januar geheiratet haben. auch ganz schön, nur wir fünf, also ganz im kleinen Kreis, und wir haben ganz viele schöne Sachen gemacht an einem Wochenende. Das war ganz, ganz, ganz schön. Ja, irgendwie, und ich hatte wirklich, wirklich losgelassen. Ich habe gesagt, ich habe wirklich alles, was in meiner Macht steht, getan. Ich kann nicht mehr tun. Ja, und dann waren die Eizellen in Bregenz und keine Zyste war mehr da. Und im Februar sind wir dann in den zweiten Eizellspendetransfer. Nee, Eizellspendetransfer, also in den zweiten Transfer mit Eizellspende gegangen. Und die Plastozyste sah Bombe aus, sie ist schon geschlüpft und alle waren irgendwie mit strahlenden Gesichtern da und ich war auch irgendwie ganz positiv gestimmt. Und ja, dann wusste ich aber, dann kommt ja wieder, erstmal ist man euphorisch nach dem Transfer und dann kommt dieses ewige Horchen und dann hat man ja meistens schon eine Intuition oder auch nicht, oder hat eine Intuition, glaubt er aber nicht, oder hat keine Intuition und glaubt,
Ja.
man hat eine. So.
Ja.
Oh, genau. Naja, was soll ich sagen? Hat auch nicht geklappt. Und dann ist es in Bregenz so, dass einem eine Gebärmutterspiegelung angeraten wird, die ich bis dato tatsächlich noch nicht gemacht hatte. Weil es ist immer davon aus, ich bin ja dreimal schwanger geworden, ich kann das ja rein theoretisch, muss ja eigentlich alles gut sein. Und das waren ja nun dann zwei reelle Transfers mit vernünftigen Voraussetzungen. Der mit den eigenen Eizellen, das waren ja einfach auch Marullen, das war ja sowieso schon fraglich, ob das was wird. Genau. Oh mein Gott, habe ich gedacht, auch das noch. Nee. Na gut, ja, war es ja irgendwie Quatsch. Also ich hab dann so in mich reingespürt und habe gemerkt, naja, wenn ich das jetzt nicht mache, wäre schön blöd, ne? Und dann haben wir das tatsächlich auch direkt in Bregenz machen lassen. Es ging alles super schnell. Ich bin so, 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 so dankbar, dass ich direkt im nächsten Zyklus, nach dem gescheiterten zweiten Transfer, hat das direkt geklappt mit der Spiegelung. Und da ist tatsächlich rausgekommen, dass ich erhöhte Plasmazellen habe. Nun ist das ja sehr umstritten. Ob das nun was bringt, das zu behandeln oder nicht. Und auch da wieder, ich Antibiotika. Boah, ich mag keine Antibiotika. Ich habe einen kaputten Darm, ich habe Intoleranzen, die über Jahre nicht entdeckt wurden. Ich habe mir den einfach echt überbelastet und ich dachte, oh Gott, jetzt 2 Wochen Antibiotika nehmen, danach bin ich tot. Und dann habe ich aber gemerkt, ja, Lisa, aber wenn du das jetzt nicht machst, dann brauchst du eigentlich gar keinen Transfer mehr machen. Klappt eh nicht. Also das hatte ich irgendwie so im Gefühl. Gleichzeitig ist mir ein unglaublich tolles Buch in die Hände gefallen, Be Your Own Healer. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, aber da hatte ich auch schon ein bisschen länger und dann habe ich da reingeguckt und die Frau, die arbeitet ganzheitlich und gibt ganz viele Hacks, unglaublich viele Hacks für Basic Hacks für deinen Alltag, für dein Leben, einfach dich gesund zu versorgen auf allen Ebenen, mit Tees, mit Essen, mit Sport, mit Bewegung, mit, ich glaube, sie hat 7 Säulen, 7 Heilsäulen, so. Und da bin ich auf eine Kur gestoßen, die stille Entzündung im Körper minimiert. Und zwar ist es die Happy Kur, da isst man nur Buchweizen und Sesam und Meersalz 10 Tage lang. Und dann
Ganz
habe
kurz,
ich,
das ist die,
ja.
ist es von Khorasani?
Ja,
Ja,
genau.
kenne
Ja,
ich.
genau. Ja, und dann, ich habe auch dieses ganze Buch dann durchforstet ne, also sie arbeitet viel mit Bitterstoffen und Entgiftung, und dann habe ich darüber hinaus habe ich alle meine Antennen sozusagen ausgefahren und guckt, okay, wo geht was mit mir in Resonanz? Also gerade wenn man Intoleranzen hat, ihr werdet es kennen, oder überhaupt irgendwie, jeder rät einem irgendwas und viele Sachen denkt man, ja, das mag dir geholfen haben, hilft mir aber nicht, und manche Sachen sind echt, oh, da muss ich hinterher. So, das ist
Ja.
genau. Und ja, so war das auch da, dass ich halt ganz viel gesucht, geguckt, gefühlt habe, was kann ich mir jetzt Gutes tun? Ich muss jetzt meinen Körper maximal gut versorgen. Habe mit dieser Happy Kur angefangen und habe dann ganz spontan, ich dann doch in der Kinderwunschklinik angerufen und gesagt, ich hatte erst gesagt, ich mache das nicht mit dem Antibiotika. Also Die raten dazu und es gibt aber keine adäquate Studienlage dazu, ob das wirklich, wirklich was bringt. Und dann habe ich gedacht, das ist mir egal, ich habe jetzt eine Intuition, ich nehme jetzt dieses Antibiotika, mache diese Kur, baue gleichzeitig meinen Darm auf, trinke noch Bittertee und nehme die ganzen Supplements mit dem Kinderwunsch, also die man im Kinderwunsch halt so nimmt. Und das habe ich alles brav gemacht. Und diese Happy-Kur, die ist der Knaller. Also ich freue mich jetzt schon, die wieder machen zu können, weil die einfach, ich habe mich so gut gefühlt, auch gerade wegen meines kaputten Darms. So, das war der Knaller. Das war richtig, richtig gut. Und ich hatte ja dann mittlerweile auch die Einstellung, dass dieses Antibiotika mich heile lässt. So. Ja, und dann habe ich das alles ganz brav genommen und ich habe das so krass getaktet, dass ich den nächsten Zyklus, also den Zyklus nach der Gebärmutterspiegelung, direkt wieder nutzen konnte für einen Transfer. Und ich weiß nicht, wie viele Stellschrauben ich durch diese ganzen Veränderungen mit Antibiotika und Kur und so. Und ich hatte eben, wie gesagt, auch nochmal so das Gefühl, jetzt habe ich wirklich maximal alles gegeben. Es liegt nicht mehr in meiner Hand. Es liegt nicht mehr in meiner Hand. Ja, und dann sind wir zum Transfer gefahren. Ich hatte mich gepimpt von oben bis unten mit neuen Socken, die mir eine liebe Freundin geschenkt hat. Da steht hinten auf der Ferse Ufi und Ohi. Das ist hier Dialekt und heißt hoch und runter. Also diese Socken tragen dich halt über Höhen und Tiefen. Fand ich irgendwie cool.
Schön.
Hinterher habe ich festgestellt, dass ich viele Socken kaufen zum Transfer. Fand ich auch lustig.
Ja.
Immer so neue lustige Socken. Naja, so war ich dann da mit meiner, ich habe so eine kleine Maus mir mal gekauft, weil ich gesagt habe, so, die erinnert dich daran, dass irgendwann ein Kind mit dieser Maus spielt. Also bin ich mit den neuen Socken dieser Maus, Antibiotika-Kur hinter mir, die andere Kur hinter mir, keinen Zucker mehr gegessen. Sind wir halt in diese Klinik gestapft. Wieder eine schlüpfende Plastozyste. Alle strahlende Gesichter, alle Ärzte, das war krass. Also es war, da gibt es ja auch Erfahrene und Unerfahrene. Und es war wirklich so, hab ein bisschen dafür gesorgt, aber nicht wirklich. Es waren wirklich die Top-Leute da im Raum. Ja, und dann wurde mir die dritte Blastozyste, Eizellspenden-Blastozyste transferiert. Ja, und dann sind wir nach Hause gegangen. Natürlich wieder voll optimistisch. Und die so rückblickend, oder was heißt rückblickend? Eigentlich wusste ich es da schon, aber das verliert sich dann ja auch wieder. Hatte ich tatsächlich, also ich habe die Einnistung eigentlich gespürt. So, das hat unglaublich gekribbelt und ich war so aufgeregt und ich war so erfüllt voller Liebe und Dankbarkeit. Das war krass. Es war abends im Bett. Ich lag da und dachte so, krass, das ist jetzt Magic. So, und genau, so bin ich aufgestanden am nächsten Tag und ich habe mir vorgenommen, dieses Gefühl verlässt dich nicht. Du glaubst daran, du glaubst daran, du glaubst daran. In den nächsten Tagen, du zweifelst daran nicht. Naja, habe ich natürlich trotzdem. Und dann, ich habe es geschafft, nicht so früh zu testen. Ich glaube, an Tag 8 habe ich dann getestet. Ich war mittlerweile auch in so einer Gruppe bei Urbia Eizellspende. Kann ich in Teilen empfehlen, in Teilen auch nicht, weil man aufpassen muss, was man sich nicht so in so einer Bubble so fangen lässt. Also ich habe viel gelernt. Und der Austausch, also so, dass man checkt, okay, man ist nicht alleine, aber letztendlich musst du ja deinen ganz individuellen Weg finden. Und man kann sich halt auch gegenseitig, ja, was heißt krank trösten, aber ja, ich bin irgendwann dann aus dieser Gruppe ausgestiegen, weil ich gesagt habe, so danke, ich habe jetzt irgendwie, genau. Naja, auf jeden Fall sind da natürlich auch Mädels, die noch viel früher testen. Und dann, ich bin aber so dankbar, das zum Beispiel war ein Learning. Ich glaube, ich hätte früher gar nicht auf diese ganz hauchzarten blauen Striche geachtet, wüsste ich nicht, hätte ich nicht diese Bilder in dieser Gruppe gesehen, wo jeder Normalsterbliche sagt, da ist nichts.
Ja.
So. Genau, so habe ich auch diesen Test gemacht und habe gesagt, seht ihr, also mein Partner hat irgendwie das Waschbecken parallel repariert, mein kleiner Sohn sprang da irgendwie, also kleiner, großer Sohn, sprang da auch mit rum. Und ich so, ja, guck, ist nichts. Hat wieder nicht geklappt. Und dann saß ich da, das ist ein relativ dunkles Bad, und dann habe ich so gedacht, oh, oder ist da doch was? Dann sind wir vor die Tür gerannt und haben eben diesen blassblauen Strich gesehen. Und dann war irgendwie klar, krass, es hat scheinbar geklappt. Und auch das war ein sozusagen eine Visualisierung neben dem, dass ich in deinem Podcast sitze und meine Kinderwunschreise erzähle, war, habe ich immer diesen Test mit diesem blauen Strich gesehen, und ich wusste, irgendwann werde ich ihn in der Hand halten. Genau, und dann war es tatsächlich soweit und ich habe ihn tatsächlich in der Hand gehalten.
Wow, so schön. Danke, dass du
Ja.
uns das alles erzählst und einfach der, dass da einfach noch, auch noch mal reingehst, weil wir hatten noch eingangs in dem Gespräch darüber gesprochen, dass es teilweise schon auch wie eine traumatische Erfahrung ist, diese ganze Kinderwunschzeit, durch was man da alles durchgeht. Das hast du ja auch in der E-Mail geschrieben und so. Und das bedeutet mir sehr viel, dass du da jetzt gerade auch noch mal durchgehst und uns das allen noch mal erzählst.
Ja.
Lisa, was würdest du gerne anderen Frauen sagen, die vielleicht auch mit dem Gedanken an eine Eizellspende vielleicht noch ein bisschen hadern?
Ja, das ist eine sehr gute und sehr wichtige Frage, finde ich. Also einmal gibt es, glaube ich, keine pauschale Antwort. Also es gibt kein mach es unbedingt oder mach es nicht, weil das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich kann einfach jetzt noch mal ein bisschen berichten, wie es jetzt auch mir mit dieser Schwangerschaft geht. Also ich kenne ja Schwangersein mit genetisch eigenen Kindern. Und es fühlt sich anders an. Und ich muss das Ganze von einem höheren Level aus sehen. Also auf der Seelenebene, wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist ja diese Seele, und ich hatte euch ja schon berichtet, dass ich irgendwie in dieser Meditation dieses Bild hatte. Dann hat mich auf der Alp, wo man den Elementen so nah ist, plötzlich diese Seele angequatscht. So, also ich wusste ja irgendwie um diese Seele. So, und von Seelensicht betrachtet, da ist eine Seele, die möchte zu mir, die braucht einen Körper. Das ist jetzt auch wieder so eine Ansichtssache, ob man das glaubt oder nicht, woran man glaubt. So, bei mir geht dieses Bild in Resonanz. Also ich fühle diese Seele, ich bin mit der in Kontakt wie mit keinem meiner anderen Kinder. So, es war sogar so, dass ich mit meiner Heilpraktikerin erarbeitet habe, dass ich dieser Seele sagen soll, sie soll aber bitte doch in Form eines Körpers reinkarnieren, weil wir so verbunden waren. Die hat mich umgeben, die war mit mir jeden Tag, egal was ich gemacht habe, dass sie eigentlich fast gar nicht hätte reinkarnieren müssen, um ein Teil meines Lebens zu sein. Also es klingt jetzt ein bisschen spooky vielleicht. Für mich war das halt einfach so. So, das heißt, da ist diese Seele und die will kommen. Es ist gar nicht so dieses, ich will noch ein viertes Kind oder ich will, dass mein Partner noch ein viertes Kind, sondern da ist diese Seele, die will kommen, die braucht einen Baukasten. Die braucht eine Hülle, ein Haus, so wo sie lebt, wo sie ein irdisches Leben führen kann, so. Und auf dieser Ebene betrachtet, ist es egal, ob es meine Eizelle ist oder die von einer wunderbar gütigen Frau aus Finnland.
Ja.
So. Das muss aber jeder für sich selber fühlen, ob das in Resonanz geht oder nicht. So. Und Fakt ist, dass diese rein körperliche Ebene, also der Bauplan sozusagen für den Körper, das bleibt und das bleibt auch Thema. Das ist auch bei mir so. Ich weiß, wie ich aussehe, ich weiß, wie mein Partner aussieht, ich weiß, wie meine Kinder aussehen, die ich schon bekommen durfte. Bei dem Kind ist eine Komponente, wo wir nicht wissen, wer kommt da? So. Und nebst dem Aussehen ist es ja auch so, dass man familiengeschichtlich Sachen weitergibt. Und da ist er auch eine Komponente, die unbekannt bleibt. So, und das, also ich bin so, dass ich ehrlich bin und sage, ich bin mir dessen bewusst. So.
Ja, und gleichzeitig, Lisa, weißt du auch, was es bedeutet, bedingungslose Mutterliebe zu empfinden?
Voll, voll.
Und dann ist sind genetische Themen irgendwie irrelevant.
Voll.
Ja.
Also das einmal und dann ist es so, darüber hinaus bin ich ein Mensch, ich kann mich ganz schnell mit, gerade mit Kindern, egal wem, ganz tief verbinden. So, und ja, und ich eigentlich müsste ich nochmal kommen und berichten, wie das Leben dann mit einem Kind, was durch Eizellspende auf diese Erde kommen durfte, wie das dann ist, wie sich das anfühlt. Also viele berichten ja, sobald du das in den Arm hast, ist es komplett egal. Ja, aber selbst wenn es nicht so ist, ist es nicht schlimm, weil es ist ja tatsächlich so, dass da eine Komponente mit reinspielt, die jetzt bei meinen anderen Kindern nicht mit reinspielt, so, ne?
Ja, und weißt du, es gibt aber auch keine Garantie dafür, dass wenn es dein
Ja,
biologisch-genetisches
genau.
Kind ist, dass du es in den Armen hältst und sagst, oh Gott, ich liebe dich,
Voll.
und ich bin schockverliebt und sowas,
Voll.
sondern auch da gibt es immer wieder auch die Geschichten, dass Frauen erstmal keine Liebe für dieses Kind haben können oder
Und
das irgendwie aus irgendwelchen anderen Gründen nicht ganz
ja.
integrieren können. Also deswegen, ich habe sehr viele Anknüpfungspunkte zu
Ja.
dem, was du da erzählst, auch mit der Kinderseele und mit dem, ja, dass einfach diese Seele eine Hülle braucht und wie die jetzt entsteht,
Ja.
liegt halt manchmal nicht in unserer Kontrolle, sondern da müssen wir uns halt den Prozessen auch einfach hingeben.
Ja, genau. Abgesehen davon ist es ja tatsächlich so, ich habe mich natürlich mit Epigenetik beschäftigt. Jetzt neulich habe ich gerade wieder gelesen. Also ich verstehe so Sachen dann, aber ich kann sie schlecht wiedergeben. Ich versuche es jetzt mal trotzdem. Es ist bestimmt falsch, aber ist egal. Dass im Einnistungsprozess Aminosäuren, die von mir sozusagen ausgesendet werden, massiv Einfluss nehmen, wer da wie zusammengebaut wird, sage ich jetzt mal so ganz runtergebrochen. Und das fand ich total schön. Das
Ja.
heißt, wenn diese Blastozyste in einen anderen Körper eingesetzt werden würde, würde es ein anderer Mensch, würde ein anderer Mensch, der auch anders aussieht. So.
Ja, und du hast ja auch jetzt schon deine Emotionen zum Beispiel, und das
Ja.
kriegt ja das Baby eins zu eins mit.
Ja.
Und das
Genau.
prägt ja das Baby genauso.
Ja.
Also du prägst als Mutter
Ja.
das Baby durch
Ja.
dass du die Mutter bist. Und
Ja.
da sind vielleicht, auch wenn es nicht die genetische Mama ist, aber
Ja.
ja.
Ja, es wird total spannend. Es ist spannend, es wird spannend bleiben. Und ich bin ja einfach auch vor allen Dingen total neugierig, wer da kommt. Und ich kann berichten, mein großer Sohn ist 16, meine Tochter ist 13, mein kleiner Sohn ist 10. So, ja, also jedes Kind bringt ja seine Herausforderungen mit. So, und da macht man sich ja auch nicht Gedanken, naja, hätte ich doch, also liegt das jetzt an meiner Genetik oder woran auch immer. Also ich glaube, dass es total relativ ist, was und wer und wie die Herausforderungen mitbringt oder worin die jetzt bestehen. Also es, so, von daher,
Ja.
ja, ist einfach auch ganz vieles relativ zu betrachten, was aber tatsächlich nicht außer Acht zu lassen ist, wenn man sich mal beobachtet, sich selber und andere, wenn es um Babys geht, Babys anschauen geht und die Kommentare, die fallen, es ist unfassbar viel, was übers Aussehen gesagt wird.
Ja, sehr übergriffig.
So, und das ist natürlich etwas, womit man irgendwo rechnen und leben, also lernen muss. Wir gehen sehr offen mit der Spende um. Und also für mich ist das auch heute schon kein Tabu, darüber zu reden. Tatsächlich ist es witzigerweise so, dass ich jetzt, wo ich schwanger bin, und es haben ja viele mitbekommen, dass ich einen langen Weg hinter mir habe, es fragt gar nicht so oft jemand, wie ist es denn hier? Wie hat es denn jetzt geklappt?
Ja.
So, finde ich, ist auch okay, weil ich habe gemerkt, dass es auch anstrengend ist, Leuten das zu erklären. Und dann musst du ja auch irgendwie immer deren Reaktionen und Emotionen, selbst wenn die jetzt freundlich sind, aber du musst es ja irgendwie dann auch wieder tragen und aushalten.
Ja.
Genau, aber das ist schon was, wo man sich positionieren will. Wir hatten mit, nee, wir hatten mit einer anderen Kinderwunschärztin hatten wir ein Gespräch, genau, aber ich habe mir viel so Petra Thorn angehört, die ja zu diesem Thema ganz viel geforscht hat und ganz viel Erfahrung hat und die rät einfach echt diese Wickeltischaufklärung zu machen, das immer wieder zu üben, da offen mit umzugehen. Ich habe auch tatsächlich überlegt, ob ich ein Kinderbuch kreiere für dieses Kind, so weil es einfach ja, so schön ist, wie es entstehen durfte und
Ja.
dass einfach auch dem Kind dann damit ja ein Stück weit seine besondere Entstehungsgeschichte eben zu verbildlichen, so, ne?
Ja. Und wie sehr es
Genau.
einfach auch schon geliebt wurde, bevor es hier körperlich inkarnieren konnte.
Genau, also das sagen ja, das sagt Petra Thorn auch ganz klar, dass Kinder aus Eizellspende oder überhaupt auch Samenspende, ich meine, Klammer auf, überhaupt die ganzen Wunschkinder aus IVFs, das sind ja absolute Wunschkinder. Da ist man ja weit über seine Grenzen gegangen, so, ne? Und das merken diese Kinder natürlich. So, also das ist, die haben meistens keine Probleme mit der Liebe. Die wollen in der Regel gerne wissen, woher sie kommen, also wer diese dritte Komponente ist. Gar nicht, um jetzt eine zweite Mama zu haben, sondern einfach nur, okay, war ein guter Mensch, fertig. So,
Ja.
kann ich in meine Persönlichkeit integrieren? So.
Genau. Ja.
Genau.
So
Ja.
schön. Danke, Lisa. Magst du vielleicht den ganzen Hörerinnen zum Schluss noch etwas mit auf den Weg geben, was sie stärkt oder ermutigt? Was möchtest du noch teilen?
Genau, also vielleicht zwei Dinge. Einmal, ich glaube, das wurde hier auch schon öfter geteilt, hätte ich vorher gewusst, dass es klappt, wäre der Weg dorthin viel entspannter gewesen. Ja, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Also wir haben ja, also, oder eins noch dazu, wir haben ja unsere Intuition und auch ich hatte meine Intuition, dass ich eigentlich dieses Kind bekommen werde und trotzdem habe ich eine Million Mal daran gezweifelt, so. Und heute wünsche ich mir, ich hätte nicht so viel gezweifelt, so, weil es einfach dann erträglicher gewesen wäre. Das Zweite ist, was ich teilen will, ist, jetzt rückblickend bin ich beeindruckt, bis manchmal auch ein bisschen entsetzt, wie weit ich gegangen bin. Und damit meine ich nicht, dass ich irgendeinen Schritt bereue. Ich bereue gar nichts, aber ich bin so krass über meine Grenzen gegangen. Und ich möchte euch Mädels da draußen ermutigen, dass egal wo ihr eine Grenze zieht, dass das genau richtig ist. So, und lasst euch da nicht von irgendwem links, rechts oder sowas beeinflussen. Mich haben Frauen beeindruckt, die gesagt haben, ich mache genau drei IVF-Versuche und dann höre ich auf. Und das ist etwas, wo ich rückblickend, das ist sowieso auch, passt zu mir, dass ich so über meine Grenzen gehe. Also es ist eh etwas, wo ich gut einfach für mich sorgen muss und das auch lernen muss, dass ich wirklich denke, also mich hat, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte, glaube ich, erzählen, dass es mich beeindruckt hat, genau, dass es da jemanden, also dass mir jemand begegnet ist, der eben so gut für sich gesorgt hat und ganz klar gesagt hat, drei. Und ich habe vor dieser Person genauso viel Respekt wie vor jemandem, der 15 Versuche macht. So, also das ist sozusagen, wenn ihr ein Bauchgefühl habt und sagt, es ist eigentlich schon längst erreicht, dann ist das in Ordnung. Wenn ihr ein Bauchgefühl habt, das sagt, ich mache mindestens noch 15 Versuche, dann ist das in Ordnung. So, das ja,
Ja.
war mir einfach noch wichtig und das ist so ein bisschen sind meine Gedanken, mein Learning jetzt auch nach dieser Reise. Und dass wir uns richtig doll feiern dürfen.
Ja.
Also Kinder kriegen, ein Kind austragen an sich, ich merke das jetzt, ich bin jetzt 44, ich war letzte Schwangerschaft 33. Es ist ein Wunder und wir dürfen uns da jeden Tag für anerkennen und feiern. Es ist amazing, was wir leisten. Und wenn wir jetzt im Vorwege noch ganz viel leisten müssen, um überhaupt dahin zu kommen, das ist, ey, wir dürfen uns alle Kronen aufsetzen.
Ja.
Jeden Tag, wir dürfen mit geradem Rücken und ganz unglaublich, unfassbar dankbar und stolz für unsere Kraft und unseren Mut, den wir aufbringen, durch die Welt laufen. Das ist wirklich, das darf man wirklich nicht zu wenig feiern. So.
Ja.
Genau.
Ja,
Das,
100%.
ja.
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 So schön. Danke, Lisa. Danke. Das waren so schöne abschließende Worte. Und ja, ich danke, dass du deine Geschichte geteilt hast. Und Danke für deine Zeit.
Ja, ich danke dir. Ich danke dir, dass du diesen Rahmen stellst, dass du über diese ganzen Jahre hinweg deinen Podcast einfach pflegst, dass du so tolle, wertvolle Inhalte, also ich habe die Kinderwunsch, meinen Kinderwunsch, Folgen geliebt, aber auch deine Meditation, deine anderen Inputs zu Körper, Geist und Seele. Also vielen, 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 vielen Dank, dass du einfach dieses ganze dein Wissen zur Verfügung stellst und diesen wunderschönen Raum eröffnest und ja, uns begleitest.
Ja, du Liebe, das war die Folge mit Lisa. Ich hoffe, du konntest dir viel daraus mitnehmen. Wenn du jetzt konkrete Fragen hast an Lisa, du darfst mir gerne schreiben und ich leite diese Fragen an Lisa weiter oder kann auch den Kontakt zu ihr herstellen. Du findest meine Kontaktdaten in den Shownotes in der Beschreibung von dieser Podcast-Folge. Wenn du sagst, du möchtest dich begleiten lassen, weil der Kinderwunsch so schwer gerade für dich ist und so wie Lisa auch sich die Begleitung gesucht hat, dann bin ich da für dich und ich begleite dich sehr, sehr gerne. Ich habe eine 6-Schritte-Methode entwickelt, von der ich weiß, dass sie funktioniert und von der ich auch weiß, dass sie dich wieder zu mehr Gelassenheit, Leichtigkeit und Vertrauen im Kinderwunsch führen kann. Außerdem kannst du immer mit meinem Journal arbeiten. Das ist auf 6 Zyklen ausgerichtet und beinhaltet auch sehr, sehr viele Themen zur Persönlichkeitsentwicklung. Und dass du auch wieder mehr in Kontakt kommst mit deiner Weiblichkeit. Oder du sagst, du möchtest bei dem Webinar dabei sein, was am 7. Dezember 2025 abends stattfinden wird. Auch hierfür findest du Informationen auf meiner Website und auch in den Shownotes. Ja, und wenn du Fragen hast, wenn irgendwas ist, dann ich bin da für dich. Und denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.